Hallo bei Trending Topics. Ich habe kürzlich eine Mail bekommen von einem, der ein Mittel gefunden haben will, wie wir aus dem aktuellen Scheiße-Potpourri aus Pandemie, Klimakrise und Spaltung der Gesellschaft rauskommen. Da dachte ich, sofort rein hier in diesen Podcast, denn das sollten so viele Menschen hören wie nur möglich. Und deswegen begrüße ich Viktor Mayer-Schönberger, Professor an der Universität Oxford, im Podcast bei uns. Hallo Viktor.
Hallo Jakob.
Ja, du bist ja schon einmal bei uns zu Gast gewesen im Podcast, damals mit einem Buch, und jetzt geht es um dein neues Buch, das auf den Titel Framers hört, und du hast mir kürzlich in folgenden Worten ein E-Mail geschrieben. Im Kern geht es darum, dass wir, um aus der Scheiße unserer derzeitigen Situation, Klammer Pandemie, Klima, Umbau der Wirtschaft, Polarisierung, Klammer zu, rauszukommen, bessere Entscheidungen treffen müssen. Frames sind das wichtigste Werkzeug dafür. Jetzt muss ich natürlich fragen, was sind denn diese Frames, die uns da so aus der Scheiße ziehen könnten?
Na, Frames ist ein prägnantes Wort für Gedankenmodelle, Modelle der Wirklichkeit, die wir in unserem Kopf haben und mit denen wir versuchen, die Welt zu verstehen und Entscheidungen zu treffen. Und das Spannende dabei ist, dass wir nie ohne diese Frames denken können. Wir denken immer in diesen gedanklichen Modellen. Wir können gar nicht raus. Also wenn irgendjemand dann wieder mal groß sagt, think outside the box oder so, dann kriege ich immer das Lachen, weil ich kann ja gar nicht als Mensch outside the box denken, sondern ich kann mir nur die Box aussuchen, in der ich denke. Und das ist ein entscheidender Hinweis darauf, dass diese Frames nicht nur eine Tatsache sind, ein Faktum des menschlichen Denkens, sondern ein Werkzeug, das wir ganz bewusst einsetzen können.
Mhm. Beschreibe es mal in der Praxis, wie könnte man diese Frames einsetzen, um zum Beispiel die Corona-Pandemie sich besser durchdenken zu können oder aus der sogar entkommen zu können. Wie kann das funktionieren?
Na, also lass mir dir da ein ganz konkretes Beispiel aus der ersten Welle geben, der Pandemie. Da hat es relativ wenige Daten gegeben, aber die Daten, die vorhanden waren über den Virus, die haben eigentlich alle Länder und Entscheidungsträger mehr oder weniger gehabt. Und dann gab es zwei Inseln, die jetzt überlegen mussten, wie sie auf die Pandemie reagieren. Das eine war Neuseeland und das andere war Großbritannien. Und die haben die gleichen Daten gehabt, aber Neuseeland hat vor 20 Jahren sich noch gut erinnert an die SARS-Epidemie, die es damals gegeben hat in Asien und Ozeanien, und hat sofort den Frame gewählt, dass das eine Pandemie ist, die gefährlich ist und wo man den Virus versuchen muss zu eliminieren. Und hat deshalb sofort Lockdown gemacht, und zwei Monate später war Neuseeland Covid-frei. Großbritannien, gleiche Daten, aber die haben den Frame im Kopf gehabt, dass das ja ein Coronavirus ist und damit wieder Schnupfen halt auch. Und das muss man halt einfach irgendwie durchstehen, Augen zu und durch, oder wie die Briten sagen, keep calm and carry on. Dann haben sie einfach gewartet drauf, dass der Virus kommt. Und dann ist der Boris Johnson in die Intensivstation gekommen, und zwei Monate später hat das Gesundheitssystem die größte Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie geschrieben, genau zu dem gleichen Zeitpunkt, dass die Neuseeländer Covid-frei war. Gleiche Daten, unterschiedlicher Frame und damit unterschiedliche Entscheidungen. Die machen es aus.
Und in Schweden gab es dann wieder noch einen anderen Frame vermutlich.
Ganz genau so. Und das Spannende für mich ist irgendwo zu sehen, dass wir hier jetzt auch in Vorbereitung auf den vierten Lockdown in Österreich auch wieder so unterschiedliche Frames gehabt haben. Die einen, die auf die Daten geschaut haben und gesagt haben, der Erich Neuwirth sieht eine ganz klare Trendlinie hier, eine logarithmische Entwicklung, schon seit September, das kann nur so weitergehen, wenn wir nicht gewisse Maßnahmen ergreifen, weil das wissen wir aus der dritten, zweiten und ersten Welle. Und die anderen haben gesagt, na, und das wird schon alles besser und mit der Impfung und so. Und das waren auch unterschiedliche Frames, obwohl es die gleichen Daten waren.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Frame und der berühmt-berüchtigten Filterbubble, oder ist das eh das Gleiche?
Naja, die Filterbubble ist sozusagen ein kommunikatives Instrument. Da sind mehrere Leute in dieser Filterbubble drinnen. Der Frame ist das, was im Kopf bei den einzelnen Menschen drinnen ist und passiert. Also das ist die individuelle Filterbubble, die wir mit uns mitführen. Und das Spannende aber ist, dass im Gegensatz zu der Filterbubble, die immer wieder beschrieben wird, die Filterbubble in unserem Kopf nicht fix ist. Wir können aus einem Frame heraus und in einen anderen Frame hinein. Wir sind nicht festgeschrieben in eine bestimmte Bubble hinein. Und Meistens sind die Frames, in denen wir drinnen sitzen, auch viel flexibler und elastischer, als wir selber glauben. Also da lassen sich auch mehr Entscheidungsoptionen entwickeln, als wir uns eigentlich oft zutrauen.
Okay, das ist jetzt natürlich spannend zu wissen, weil, das hast du ja sicher auch bemerkt, es gibt ja die berühmte Polarisierung der Gesellschaft, auf der einen Seite die Impfbefürworter, auf der anderen Seite die Impfgegner. Und so ein Frame würde ja dann helfen, diesen Graben zu überbrücken, oder?
Ja, aber nicht, indem wir alle Kumbaya singen und einen Konsens bilden, sondern indem wir verstehen, dass wir eben unterschiedliche Frames haben. Und dann können wir auch darüber diskutieren, welcher Frame besser ist, nämlich besser im Sinne von besser zu einer Situation passt oder schlechter zu einer Situation passt. Aber wir können auch akzeptieren, dass es eben viele unterschiedliche Frames in der Gesellschaft gibt und dass das nicht ein Zeichen von Korruption oder Niedergang der Gesellschaft ist, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen von Lebendigkeit in einer Gesellschaft.
Aber wie kann man dann einen Konsens erzielen? Es gibt ja dann auch viele, viele verschiedene Frames nebeneinander. Wie schafft man das dann?
Also das ist natürlich jetzt extrem spannend, weil wir müssen ja vorsichtig sein. Wir wollen eine Entscheidung treffen am Ende des Tages. Aber auch wenn wir eine Entscheidung treffen, wollen wir gleichzeitig nicht den anderen ihre Frames abstreiten oder sagen, also dein Frame ist völlig idiotisch und du darfst den gar nicht verwenden. Wir müssen also in Wirklichkeit uns ein Stück weit zusammenstreiten. Das klingt jetzt ganz banal. Große Friktion erzeugt auch Kosten, erzeugt Ungewissheit in der Gesellschaft. Aber genau diese Friktion, die mit dieser Vielfalt einhergeht, die führt auch dazu, dass wir möglichst viele unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten generieren. Und das ist das Entscheidende, Jakob. Wenn es nämlich eine ganz einfache Lösung gäbe, eine eierlegende Wollmilchsau, auf die wir nur stoßen müssten, und dann könnten wir sie immer anwenden, dann wären wir ja eh schon lang mit der Pandemie fertig. Das Problem ist ja, dass es keine Patentlösung gibt und dass wir mit den konventionellen Lösungen möglicherweise nicht auskommen und deswegen möglichst viele Lösungsmöglichkeiten entwickeln müssen und evaluieren müssen und schauen müssen, was passt und was passt nicht. Das ist das Gleiche in der Klimakrise, das ist das Gleiche mit der sozialen Ungerechtigkeit oder Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Da reichen eben die konventionellen Lösungen nicht mehr aus und da braucht man viel mehr kreative Ansätze.
Aber am Ende muss ja dann doch einer entscheiden, wir machen das jetzt so oder so, wir machen jetzt eine Impfpflicht oder wir machen keine. Und der Entscheidungs- oder die Entscheidungsträgerinnen hätten dann einfach mehr Auswahlmöglichkeiten.
Ganz genau. Das ist das Entscheidende. Wenn wir aus der Entscheidungswissenschaft uns anschauen, dann sagen uns die Entscheidungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das Spannende am menschlichen Geist ist nicht, dass der Mensch gut zwischen zwei schlechten Optionen die bessere auswählt. Da haben wir alle möglichen Biases und so weiter, die uns da gar nicht so helfen. Das Entscheidende ist, dass der Mensch in der Lage ist, bessere Entscheidungsoptionen zu generieren als die an zwei ganz offensichtlichen, die ohnehin schon am Tisch liegen. Und das ist unsere Kraft, die wir nicht verlieren dürfen. Dass wir also die Dinge anders sehen können, aus einer anderen Perspektive sehen können. Und dass wir nicht in unserem Frame verhaftet bleiben, sondern verstehen, dass wir mit einer anderen Perspektive nicht nur andere besser verstehen, sondern für uns selber bessere Entscheidungen gewinnen können.
Also das heißt unterm Strich eigentlich Pluralismus ist besser als so ein Grundkonsens am Ende, oder?
Na genau, also das Schlimme ist ja in Wirklichkeit das ganz Schlimme, wenn alle gleich denken. Und zwar haben wir das nicht nur im Nationalsozialismus gehabt oder vielleicht im Kommunismus sowjetischer Prägung, wenn überhaupt, sondern die wirkliche Gefahr ist, dass dann alle die gleiche falsche Lösung anstreben und wie die Lemminge über die Kante springen und tot sind. Das ist keine gute Strategie, weil sie alles auf eine einzige Lösung setzt. Und wir brauchen in Wirklichkeit was das Risiko breiter streut. Wir brauchen also möglichst viele Lösungen. Das ist wie in der Natur. Wenn die Natur in die Ecke gedrängt wird, wenn die Evolution herausgefordert wird, dann versucht sie möglichst viele Lösungswege zu schaffen. Also ganz unterschiedliche Blumen entstehen dann. Auf Englisch heißt es so schön, let a thousand flowers bloom. Und genau um das geht's. Also was wir jetzt brauchen, ist in Wirklichkeit nicht die Fähigkeit, aus zwei schlechten Lösungen die weniger schlechte auszuwählen, sondern bessere Lösungen zu finden.
Aber das klingt jetzt auch ein wenig nach einer Legitimierung für die Schwurbler da draußen, die Corona-Leugner, die die alternative Fakten verbreiten. Wie stehst du jetzt dazu?
Ja, überhaupt nicht. Sondern das Problem vieler der Schwurbler ist ja, dass sie nur ihren eigenen Frame gelten lassen und dass sie den Frame auch ganz eng sehen. Also überhaupt die andere Perspektive nicht wahrnehmen. Ich habe das ja öfters versucht, in den letzten 6 Monaten immer wieder auf Facebook und so, versucht mit so Schwurblerinnen und Schwurblern ins Gespräch zu kommen. Und bin da sehr oft gescheitert, weil die wollten mich gar nicht ins Gespräch hineinlassen. Also die wollten gar nicht in ihrem Frame gestört werden. Und ich glaube, es muss uns allen klar werden, wenn wir lernen wollen, bessere Entscheidungen zu treffen, dann müssen wir auch bereit sein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Und hast du es dann in diesen Gesprächen bei zumindest einem Schwurbler geschafft, durchzudringen? Hast du eine Methode gefunden oder bist du immer auf Blockade gestoßen?
Das weiß ich nicht, weil du weißt ja, in den sozialen Medien ist es schwer zu sehen oder zu spüren, ob man dann und wie stark man durchdringt oder nicht. Aber im Buch argumentieren wir und zeigen, dass es gerade auch in Demokratien, gerade auch in Gesellschaften Ansätze geben kann, die zu einer breiteren Diskussion führen und die Menschen auch stärker einbezieht in diesen Diskussionsprozess. Und dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Es gibt eine unglaublich spannende Studie aus den Vereinigten Staaten von vor über 20 Jahren, die sagt, dass Menschen dann bereit sind, auch ein Gerichtsurteil gegen sich selber zu akzeptieren, wenn sie das Gefühl gehabt haben, gehört zu werden. Also wenn sie das Gefühl gehabt haben, in diesen Diskussionsprozess eingebunden zu sein, der dann zu einer Entscheidung geführt hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also die Herausforderung für uns, für die österreichische Demokratie ist, dass wir uns nicht gegenseitig anschreien und auch die Zukunft ist nicht, dass wir einen breiten Konsens finden, sondern dass wir verstehen, dass unterschiedliche Meinungen zu haben, unsere Demokratie stärkt und nicht schwächt.
Jetzt bewegen wir uns ja schon in Richtung Lösungsansätze. Ich kenne dich als sehr lösungsorientierten Menschen. Wie könnte man das denn in der Praxis schaffen? Also wir sitzen jetzt dann doch wieder im Lockdown und müssen digital kommunizieren. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks?
In diesem Framing, von dem wir sprechen, in diesem gedanklichen Modellen im Kopf, sind das Entscheidende eigentlich zwei Faktoren. Zwei Elemente. Das eine nennen wir Counterfactuals. Das ist in Wirklichkeit das Erträumen einer Wirklichkeit, die noch nicht da ist. Und das andere sind die Beschränkungen, die Bedingungen, die ich meinen Träumen auferlege. Und wenn ich diese Bedingungen geschickt wähle, dann kann ich neue Träume finden und damit neue Entscheidungsmöglichkeiten finden. Das war jetzt alles sehr abstrakt, lassen wir das in einem konkreten Beispiel überbrechen. Du kennst vielleicht SpaceX, das ist diese Raumfahrtfirma von Elon Musk, die ihre Raketen wiederverwenden und zurücklanden lassen. Und die NASA hat das in den 60er Jahren auch versucht, aber damals waren die Computer und die Sensoren noch nicht stark genug und deshalb hat das nicht funktioniert. Dann hat die NASA gesagt, na gut, zurücklanden können wir sie nicht mehr, müssen wir es halt mit einem Flügel dran bauen und sie wie ein Flugzeug landen lassen. Daraus ist das Space Shuttle entstanden. Anfang der 2000er Jahre hat der Elon Musk mir einmal draufgeschaut und hat gesagt, okay, damals hat man sich nicht vorstellen können, in den 60er Jahren, dass die Rakete zurücklandet, weil das war computertechnisch nicht möglich. Aber die Computer haben sich verbessert, die Sensoren sind besser geworden. Ich glaube, diese Beschränkung, die gibt es halt nicht mehr. Und deswegen können wir uns eine neue Wirklichkeit vorstellen, nämlich eine Wirklichkeit, in der die Raketen tatsächlich sich wieder starten oder wieder eingeschaltet werden, das Triebwerk, um dann aufrecht zu landen. Und daraus ist SpaceX entstanden. Das war also sozusagen ein Traum, der ermöglicht wurde durch die Veränderung, hier in dem konkreten Fall durch Innovation, in der Technik. Und wenn wir uns an Spotify denken, wenn wir an Tesla denken, aber auch wenn wir an Klimamodelle denken, geht es immer darum zu überlegen, was habe ich hier für Bedingungen, für Constraints, für Beschränkungen? Verändern sich die vielleicht? Kann ich die verändern? Und bedeutet das, dass ich mir eine andere Wirklichkeit vorstellen kann, die dann zu besseren Entscheidungsmöglichkeiten führt? In der Wissenschaft geht es quer durch von Einstein bis CRISPR, waren das immer solche Reframing-Momente. Aber auch in der Kunst, in der Kultur ist es das Gleiche. Und das Spannende davon ist, dass wir diese Fähigkeit haben, jeder Einzelne von uns.
Mhm. Also sich diese andere Wirklichkeit erträumen zu lassen, also unterm Strich mehr Fantasie zu haben oder sich Mut zu haben, mehr Fantasie zu haben.
Genau, aber du hast vollkommen recht, mehr Fantasie, mehr Kreativität, aber es ist eine zielgerichtete Kreativität, eine zielgerichtete Fantasie. Also es ist nicht so ein verrücktes Brainstorming, sondern es ist extrem zielgerichtet, basierend oder fokussiert auf das Problem und auf die Situation, in der man gerade drinnen ist. Und das ist anstrengend und das erfordert viel Energie, aber das kann enormes bedeuten. Die Jennifer Doudna, die diese CRISPR-Genschere entdeckt hat, die erzählt das so, da ist ihr Assistent zu ihr gekommen und hat gesagt, ich hab da was, das verstehe ich nicht, und sie hat drauf geschaut. Und statt dass sie wie der Assistent nur das Faktum sieht, hat sie sich gedacht, das ist interessant, da kann man eine genetische Veränderung durchführen. Was ist, wenn ich das nicht nur als Faktum verstehe, als Tatsache, sondern als Werkzeug verwende? Dann kann ich ganz bestimmte Gensequenzen rausschneiden und anderes wieder einfügen. Und dann hat sie gesagt, in dem Moment sind ihr die Haare hinten zu Berge gestanden, weil ihr klar geworden ist, dass das eben jetzt ein unglaublich mächtiges Werkzeug geworden ist. Und dann hat es den Nobelpreis dafür gekriegt.
Okay, spannend. Ja. Das ist eine Persönlichkeit, die in deinem Buch vorkommt. Du hast mir noch im E-Mail geschrieben, da gibt es noch andere Namen. Reinhold Messner, Peter Haberler, Alyssa Milano und Hannah Arendt. Wie hängen die alle zusammen?
Genauso. Der Peter Haberler und der Reinhold Messner, die sind ja auf den Everest vor fast 50 Jahren, nicht ganz 50 Jahren, raufgekraxelt, ohne Sauerstoff. Das haben alle für unmöglich gehalten. Eine typische Everest-Expedition hat damals 250 Leute gehabt. Davon waren 200 Träger, die diese Sauerstoffflaschen aufgezahlt haben. Der Everest war einfach unvorstellbar hoch und nur mit Sauerstoffflaschen zu machen. Was hat der Messner und der Haberler gesagt? Ich habe den Peter Haberler selber interviewt und mit ihm gesprochen. Und die haben einfach gesagt, wir machen das alpin-stilmäßig. Ich kann ohne Sauerstoff kurz überleben. Ich muss nur kurz machen. Also ich muss auf wie rausen und runterlaufen. Und dann geht es sich aus. Es kommt auf die Geschwindigkeit an. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn es auf die Geschwindigkeit drauf ankommt, dann lassen wir die Sauerstoffflaschen weg, dann lassen wir den Rucksack weitgehend weg, auf wie und wieder runter. Und man muss sich das vorstellen, die letzte Etappe auf dem Everest sind der Reinhold Messner und der Peter Haberler auf und over zum nächsten Lager in weniger als 18 Stunden. Das ist einfach eine ganz andere Größenordnung gewesen. Und da haben sie gezeigt, das war ein anderer Frame, ein anderes Herangehen. Da ging es nicht mehr drauf, dass man wie so eine Pyramide, eine menschliche, die Leute aufzahlt langsam, einer nach dem anderen und dann das möglich macht, dass am Schluss einer auf der Spitze steht, sondern da war das einfach so, dass die Geschwindigkeit das Entscheidende war.
Und Alyssa Milano, wie kommt die ins Spiel?
Die Alyssa Milano ist ja bekannt für die MeToo-Bewegung und das Spannende an der MeToo-Bewegung ist ja, dass sie, und das wollte die Alyssa Milano ganz bewusst, auch mit ihr haben wir gesprochen, dass mit diesem MeToo-Hashtag Frauen in der ganzen Welt bemächtigt werden, sich nicht mehr nur als Opfer zu sehen, sondern als jemand, der sich hinstellt und den Finger auf die anderen zeigt, die wirklich die Täter waren und sagen, ihr seid die, die sich zu verantworten haben und nicht ich. Und damit hat das eine neue Perspektive geschaffen, einen neuen Blickwinkel, auch für die Entscheidungen, die daraus gekommen sind. Was die für die Alyssa Milano zutrifft und für den Haberler und für den Messner zutrifft, das trifft eben auch für viele andere zu. Du hast die Hannah Arendt erwähnt, die berühmte politische Philosophin, die eben auch gesagt hat, es geht nicht um die liberale Demokratie, sondern es geht um die pluralistische Demokratie. Es geht darum, dass in einer pluralistischen Demokratie möglichst viele Standpunkte vertreten werden können. Das ist ganz ähnlich zu den vielen Frames, von denen ich gesprochen habe.
Okay, also viele, viele Stories sind in deinem Buch zu finden. Framers, ab sofort erhältlich. Noch eine letzte Frage. Du bist ja bekannter Buchautor. Also wie viel der Buch ist das eigentlich? Ich glaube, das ist schon das dritte, über das ich mit dir ein Interview führe. Aber du hast noch viele mehr, oder?
13.
Okay, super, Wahnsinn. Das heißt, du bist eine Buchfließbandmaschine geworden, offenbar.
Nein, ich bin einfach schon recht alt.
Okay. Alles klar. Viktor, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir, Jakob.
Ja, das war Viktor Mayer-Schönberger, Professor an der Universität Oxford, über sein neues Buch Framers. Sehr spannend. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.